Ja, ihr geliebten Freunde und Geschwister, ich wurde noch gebeten, etwas zu sagen zu den Schriften. Ich habe hier einige Büchlein und Pläne meines Großvaters. Es sind auch einige Pläne und Büchlein von mir da. Ihr könnt das nachher sehen, draußen am Tisch, bedient euch da einfach. Noch etwas, es hat auch eine Liste da. Meine Frau und ich geben einen Freundesbrief heraus. Wer Interesse hat an diesem Freundesbrief, der ist herzlich eingeladen, sich einzutragen, und dann werdet ihr per Post und wenn ihr ein E-Mail habt, per E-Mail den Freundesbrief erhalten. Soweit zu diesen Schriften und dieser allgemeinen Sache. Ich darf noch einmal beten. Lieber Vater im Himmel, alles kommt von dir. Du allein hast Worte des ewigen Lebens. Du bist das Leben schlechthin, Herr Jesus Christus, und die Auferstehung. Schenk, dass wir auf dich schauen können an diesem Abend, dass wir erkennen dürfen, wie wunderbar und herrlich du bist und dass sich unser Herz freuen darf. Gib du Gnade zum Reden und zum Hören. Amen.
Amen.
Ja, das Hauptthema lautet, wenn Gott unsere Wünsche nicht erfüllt, dann hat er etwas Besseres vor. Das ist ja eine ganz wunderbare Tatsache, die man natürlich glauben kann oder nicht glauben kann, aber wer das glauben darf, dass er dann etwas Besseres vorhat, wenn unsere Wünsche nicht in Erfüllung gehen, der darf in einer ständig freudigen Erwartung leben, weil er immer weiß, jetzt ist zwar nicht das gekommen, was ich mir gewünscht habe, aber es kommt noch etwas viel Besseres. Vielleicht noch viel später, als ich denke. Aber es kommt noch besser und das ist etwas ganz Wunderbares. Die Geschichte von Maria, Martha und Lazarus zeigt in ganz eindrücklicher Weise, dass es eben wirklich so ist, dass wenn die Menschen eine gewisse Vorstellung haben, wie Gott sie führen sollte, wie Gott handeln sollte, und er es dann nicht so macht, dass er noch etwas viel Besseres macht. Denken wir noch einmal an die Jünger, die nach Emmaus liefen, die sagten, wir aber hofften, dass er Israel erlöse. Sie hatten die Hoffnung, dass Jesus Israel erlöst. Wir wissen aus dem Zusammenhang, dass ihre Hoffnung folgendermaßen war. Sie hofften, dass Jesus sich auf den Thron Davids setzt und dass das Volk Israel befreit wird vom römischen Joch. Jesus hat tatsächlich Israel erlöst, aber noch viel wunderbarer, als die Jünger es dachten. Noch viel herrlicher, diese Erlösung geht noch viel weiter als nur die Erlösung von einem irdischen Joch, von der Unterdrückung der Römer. Und die Schwestern von Lazarus, das werden wir heute noch sehen, sie haben gehofft, sehr stark gehofft und auch damit gerechnet, dass der Herr Jesus noch zu Lebzeiten des Lazarus kommt, weil sie dachten, wenn er da ist und Lazarus todkrank ist, dann ist es keine Frage, Jesus macht unseren Bruder gesund. Das war ihre Hoffnung. Und diese Hoffnung geht zu Schanden. Wir kennen die Geschichte. Nachdem alle Hoffnung auf eine Heilung des Lazarus verloren gingen, macht sich Jesus auf den Weg. Ich möchte lesen Johannes 11, Vers 11 und folgende. Johannes 11, Vers 11. Kann man sich gut merken, diese Stelle. Da lesen wir folgendes. Dies sprach er und danach sagt er zu ihnen, Lazarus, unser Freund, ist eingeschlafen. aber ich gehe hin, damit ich ihn auferwecke. Da sprachen die Jünger zu ihm, Herr, wenn er eingeschlafen ist, so wird er geheilt werden. Also sie haben sich daran gewöhnt, der Herr Jesus, wenn er an einen Kranken heranlief, dann musste er ihn berühren, musste etwas zu ihm sagen und er wird geheilt. An das haben sie sich gewöhnt. Jesus aber hatte von seinem Tod gesprochen. Es ist interessant, wie in unserem Wort Gottes das Schlafen und der Tod einen ganz engen Zusammenhang hat. Wir lesen an einer anderen Stelle, stehe auf aus den Toten, der du schläfst, und der Christus wird dir leuchten. Also Schlaf ist eigentlich ein Todeszustand. Und ich denke jetzt hier vor allem auch an den geistlichen Schlaf. Es gibt einen geistlichen Schlaf, man schläft, man ist nicht wachsam im Gebet, man benutzt das prophetische Wort nicht. Wir sehen das ja in eindrücklicher Weise bei den 10 Jungfrauen. Die 10 Jungfrauen schlafen alle bis Mitternacht. Ich bin aber der Überzeugung, dass nicht alle Gläubigen bis Mitternacht schlafen. Es gibt solche, die sind wach. Das beste Beispiel dafür finden wir bei der Versammlung in Troas, als Paulus bis Mitternacht spricht. Das heißt, er spricht da bis Mitternacht, die Versammlung hört zu und in diesem Obersaal waren viele Lampen angezündet. Eigentlich interessant, dieser Hinweis, es ist doch logisch, wenn eine Versammlung bis Mitternacht dauert, dass es dann in einem Raum Lampen hat und dass die brennen, aber das steht hier noch ganz ausdrücklich. Hier wird deutlich, dass in dieser Versammlung das prophetische Wort gepflegt wurde, dass das wichtig war, weil Petrus sagt, das prophetische Wort ist eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet. Also, bei unserem Gott und Vater spielt also der Tod und das Schlafen, das ist irgendwie eng miteinander verwandt. Und für ihn ist es natürlich so, wenn einer gestorben ist, wenn einer tot ist, dann ist das für ihn so, wie wenn einer schläft. Wenn jetzt zum Beispiel der Reinhold schläft, dann kann ich hingehen, ihn ein bisschen rütteln und dann wacht er auf, wenn er gesund ist. Ja, wenn du nicht tot bist. Und so kann es Gott machen. Für ihn ist es so einfach, jemand aufzuwecken. So einfach ist es für unseren Gott und Vater. Jesus aber hatte von seinem Tod gesprochen. Sie aber meinten, er rede von der Ruhe des Schlafes. Dann nun sagte ihnen Jesus gerade heraus, Lazarus ist gestorben. Und ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht dort war, damit ihr glaubt. Aber lasst uns zu ihm gehen. Da sprach Thomas, der auch Zwilling genannt ist, zu den Mitjüngern, lasst auch uns gehen, dass wir mit ihm sterben. Diese Stelle lässt ganz deutlich werden, dass für Gott das Gestorbensein wie ein Schlaf ist, aus dem er jeden aufwecken kann. Wäre Jesus zu Lebzeiten des Lazarus dort gewesen, hätte er ihn geheilt, hätten die Menschen nicht erkannt, dass unser Herr auch der Herr über Leben und Tod ist. Unser Herr Jesus ist Herr über Leben und Tod. Und das sollte den Jüngern und auch den Juden klar werden. Er kann einen Menschen auferwecken, sogar einen Menschen, der bereits nach Verwesung roch, der stinkte, wie es heute Morgen gesagt wurde. Also da ist einer, der bereits 4 Tage tot ist, und wenn einer 4 Tage tot ist, dann ist es klar, der kommt nie mehr zurück. Das war in Israel eigentlich völlig klar, und ausgerechnet da, wo alles klar war, wo gänzlich jegliche Hoffnung erstorben ist, jegliche Hoffnung auf dem Nullpunkt ist, ausgerechnet da kommt unser Herr und wirkt ein ganz großes Wunder. Der Wunsch der Schwestern, dass Jesus rechtzeitig kommt, um ihren Bruder zu heilen, ging nicht in Erfüllung. sie hatten sich so sehnlich gewünscht, dass Jesus noch kommt, bevor er stirbt. Er ging nicht in Erfüllung, weil Gott etwas viel Besseres vorhatte. Lazarus sollte als einer, der bereits roch, zum Leben erweckt werden. Wenn Gott in unserem Leben nicht so hilft, wie wir es uns vorstellen, dann können wir immer gespannt darauf sein, wie die noch bessere Lösung aussehen wird. Wir haben ja so viele Situationen in unserem Leben, in denen wir dachten, also hier hätte Gott wirklich eingreifen können. Hier beten wir doch schon so lange für eine Sache und es wäre doch schon längstens notwendig gewesen, dass hier Gott eingreift. Und er tut es nicht. Ich kann Gott nicht verstehen. Also ich hätte es besser gemacht. So sprechen wir, die wir oft ein ungläubiges Herz haben. Und wenn Jesus nicht dann hilft, wann wir denken, dass es nötig sei, dann dürfen wir wissen, dass der spätere Zeitpunkt immer der bessere ist. Also wenn etwas später kommt, wenn etwas später zustande kommt, dann ist dieses Spätere immer noch besser, als wenn es früher gewesen wäre. Würden wir diese Aussage wirklich durch und durch begreifen, könnten wir aus einer totalen Gelassenheit herausleben. Das könnten wir. Wenn wir das richtig begreifen würden, dass unser Herr nie zu spät kommt und dass was er macht immer das Beste ist, auch wenn es nicht unseren Vorstellungen entspricht, dann könnten wir aus einer totalen Gelassenheit herausleben. Immer wieder hört man auch von Geschwistern, die am Ende waren, total am Ende, und sagten, jetzt ist alles aus. Und dann greift der Herr auf eine ganz wunderbare Art und Weise ein und die entsprechenden kommen aus dem Staunen nicht mehr heraus. Ich muss immer wieder diese Begebenheit erzählen von einem Mann, der in islamischen Staaten geschlagen wurde. Ich weiß nicht, ob sie ihn sogar gefoltert haben. Anschließend haben sie ihn ins Gefängnis geworfen, in ein finsteres Loch. Er lag da auf dem kalten Steinboden. Alles schmerzte rund um ihn herum. Er fühlte sich total elend und wusste nicht, ob er jemals wieder rauskommt. Vielleicht lassen die ihn da in diesem Kerker verrotten. Also menschlich gesehen war es eine totale Hoffnungslosigkeit. Und da, wo er am Nullpunkt war, am schlimmsten Punkt seines Lebens, ausgerechnet da, gibt unser Herr diesem Mann einen wunderbaren Frieden. Ein so großer Frieden ins Herz hinein, dass er später erzählt, ich war nie so glücklich wie damals im Gefängnis, nie so glücklich vorher und nie so glücklich nachher. Damals hat mir der Herr etwas gegeben, das kann ich nicht beschreiben. Unser Herr ist nicht gebunden an äußere Umstände. Wenn es mit uns ganz, ganz schwer bergab geht, wenn wir denken, jetzt laufen wir auf eine Katastrophe zu, dann können wir umso mehr mit unserem Herrn rechnen, dass er eingreift zur richtigen Zeit. Oder ich werde erinnert an einen chinesischen Bruder, der wurde auch geschlagen, der hat seine beiden Beine gebrochen und der lag im Gefängnis über Wochen, hatte Schmerzen, die haben die Beine nicht geschient, das war denen egal, die haben den einfach liegen gelassen, er hatte Schmerzen, fühlte sich völlig elend und nach, ich weiß nicht, es waren vielleicht 6 Wochen, plötzlich sagt ihm der Herr, stehe auf. Er steht auf, seine Beine funktionieren, die sind geheilt. Er geht aus dem Gefängnis, durch die Türen hindurch, geht raus, die Wachen, die sehen ihn alle nicht. Er marschiert aus dem Gefängnis heraus und kaum ist er draußen, ist er weg, gibt es einen großen Alarm im Gefängnis und Bruder Jung ist nicht mehr da. Ja, so kann der Herr wirken. Das sind wunderbare Begebenheiten. Und ich bin froh, dass unser Herr gerade solche Wunder tut in Fällen, wo wir sagen müssen, das ist die absolute Katastrophe. Ich liege im Gefängnis, habe über Wochen grausame Schmerzen, sie kümmern sich nicht um mich. Und dann, wenn man dann erfahren darf, der Herr tut dann etwas ganz Besonderes, das ist etwas Einmaliges. Jesus kommt aber in den Augen der Menschen viel zu spät. Jeder fragt sich, warum kommt Jesus erst recht? Erst jetzt? Ich kann ihn nicht verstehen. Warum hat er sich nicht mehr beeilt? Warum hat er nicht geschaut, dass Lazarus wenigstens noch am Leben bleibt? Denken wir nicht auch so? Jetzt muss dieser Mensch schon so lange leiden. Wäre es nicht an der Zeit, dass dieser Mensch jetzt sterben könnte? Denken wir vielleicht. Diese Frau betet schon Jahrzehnte für ihren Mann, dass er zum Glauben kommen darf, und es geschieht einfach nichts. Warum erhört der Herr ihre Gebete nicht? Ich möchte schon so lange konsequenter, geradliniger leben, aber irgendwie gelingt es mir einfach nicht. Ich habe da so einen dunklen Bereich in meinem Leben. Mit diesem Bereich werde ich nicht fertig. Und wenn ich diesen Bereich endlich überwinden könnte, dann wäre es eigentlich gut in meinem Leben. Wäre es dann wirklich gut in unserem Leben? Ich möchte euch mal fragen, wenn ihr gar keinen Bereich mehr hättet, wo ihr sagen könntet, hier muss ich noch dran arbeiten. Wenn alles gut wäre in eurem Glaubensleben, was würde das zur Folge haben? Ja, Hochmut. Es geht nicht lange und wir würden auf die anderen runterschauen und sagen, ja, der muss es halt auch so machen wie ich. Wenn es der auch so machen würde wie ich, dann ging es diesem Bruder, dieser Schwester auch besser. Aber die sind halt nicht so konsequent wie ich, die sind halt nicht so gehorsam wie ich. Und dann erhebt man sich, und das ist genau das, was unser Herr nicht will. Er möchte, dass wir demütig bleiben. Aber jetzt die Frage, möchte ich trotzdem noch einmal eine Frage äußern. Unser Herr Jesus hat in seinem ganzen Leben nie einen einzigen Fehler gemacht. Er hat sündlos gelebt und er sagt von sich, ich bin von Herzen demütig. Könnt ihr euch das vorstellen? Nie einen Fehler gemacht und von Herzen demütig? Ist das möglich? Ist für uns als natürliche Menschen gar nicht denkbar. Ich verrate es euch, warum es möglich ist. Jesus lebte aus einer totalen Abhängigkeit von seinem Vater. Und er konnte nur das tun, was er den Vater tun sah. Und er war immer so ausgerichtet auf den Vater. Er hat immer den Vater vor Augen gehabt. Ununterbrochen hat er den Vater vor Augen gehabt. Und wenn wir nur den Vater anschauen, seine Herrlichkeit oder unseren Herrn Jesus Christus und keine Sekunde mehr auf uns selbst, ist es unmöglich, hochmütig zu werden. Aber wir Menschen machen es oft so, wir schauen uns selber an, wie war ich heute? War ich heute wirklich konsequent im Glauben? Kann ich mir heute auf die Schulter klopfen? Wie war ich im Vergleich mit den anderen? Wie bin ich generell im Vergleich mit den anderen? Da werden Vergleiche angestellt. Und wir merken nicht, was diese Vergleicherei, was das für ein großer Fluch ist. Wir merken es nicht. Wenn wir Sekunde um Sekunde nur unseren Herrn anschauen würden, wir hätten keine Sekunde Zeit für Hochmut, nicht eine. Sich selber anschauen und sich mit den anderen vergleichen, das war aus meiner Sicht die Ursünde schlechthin. Der König von Tyrus, dieser schirmende Cherub, der so herrlich geschaffen wurde, Hesekiel 28, der war so herrlich geschaffen, der hat eines Tages plötzlich erkannt, was habe ich für wunderbare Fähigkeiten, wie schön bin ich. Und wenn ich mich mit den anderen vergleiche, ich bin ja über alle anderen erhaben. Da ist nur noch einer über mir, was könnte ich jetzt tun, damit ich noch größer wäre, auch über dem stehen könnte. Ich muss ihn bekämpfen. Und dann begann es mit der Feindschaft, dann begann es mit der Sünde. Die Ursünde ist sich selber anschauen und sich mit den anderen vergleichen. Das ist die Ursünde und genau da fängt unser Gott wieder an und sagt, jetzt schaut auf mich. Schaut auf die erhöhte Schlange auf Golgatha. Schaut auf den Herrn Jesus, der für euch zur Sünde gemacht wurde. Und wenn ihr ihn anschaut, dann werdet ihr nicht sterben, auch wenn ihr von der Schlange gebissen wurdet, wie das Volk Israel in der Wüste. Warum fühle ich mich immer ohnmächtiger? Weshalb lässt mich Jesus seine Kraft nicht mehr so spüren wie früher? Das sind so Fragen, die kommen und wir einfach nicht genau verstehen, warum Gott uns so und nicht anders führt. Wenn wir zur Einsicht kommen, dass alles in unserem Leben genau richtig ist, dann könnte man folgenden Fehlschluss ziehen. Da alles richtig ist, brauche ich auch nicht mehr für etwas zu bitten oder zu flehen. Das habe ich schon einmal erwähnt, das ist natürlich ein Trugschluss. Es ist wichtig, dass wir im Gebet für andere einstehen. Es ist wichtig, dass wir beten und die Gemeinschaft mit unserem Vater suchen. Durch Fürbitte kommen wir nicht selten zu neuen Erkenntnissen. Vielfach entsteht ein neues Bewusstsein. Wer sich im Gebet für andere verwendet, beweist auch eine ganz große Liebe. Das Schicksal meines Nächsten ist mir nicht einfach egal, sondern es beschäftigt mich, es bewegt mich, ich bringe es vor meinen Gott und flehe vor ihm. Ich will nicht einfach tatenlos zuschauen, wenn es dem anderen schlecht geht, sondern es bewegt mich. Und plötzlich, wenn ich dann für einen Bruder, für eine Schwester flehe oder für einen Nachbarn oder wer auch immer, und ich das immer wieder tue, dann plötzlich merke ich, jetzt ist etwas dran. Jetzt muss ich vielleicht demjenigen etwas sagen. Oder jetzt kann ich hier eine Hilfe bieten. Oder irgendetwas. Gott lässt uns dann vieles klar werden. Wer sich also im Gebet für andere verwendet, beweist auch eine große Liebe. Und ich sage immer, es ist besser aus Liebe für jemand anders zu beten, auch wenn das Gebet vielleicht nicht dem Plane Gottes entspricht, als gar nicht zu beten. Es ist zum Beispiel besser, ein Gläubiger betet für einen anderen um Heilung von körperlichen Gebrechen, auch wenn Gott bestimmt hat, dass der Entsprechende nicht mehr gesund wird. Als er betet überhaupt nicht. Während dieser Fürbitte wird sich der Gläubige oft bewusst, dass jetzt etwas anderes dran ist. Mit einem Mal betet er für inneren Frieden, für Trost oder irgendetwas anderes. Nun, wir lesen weiter, Vers 17, Jesus trifft ein. Als nun Jesus kam, fand er ihn schon 4 Tage in der Gruft liegen. Bethanien aber war nahe bei Jerusalem, etwa 15 Stadien weit, das sind circa 2,8 Kilometer, und viele von den Juden waren zu Martha und Mariam oder Maria gekommen, um sie über ihren Bruder zu trösten. Also diese beiden Schwestern haben natürlich getrauert um ihren Bruder, das ist keine Frage, und jetzt kommen viele Juden und versuchen sie zu trösten. Martha nun, als sie hörte, dass Jesus komme, ging ihm entgegen. Maria aber saß im Haus. Da sprach Martha zu Jesus, Herr, wenn du hier gewesen wärst, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Spüren wir so diesen indirekten Vorwurf, wenn du hier gewesen wärst. Aber du warst nicht hier, du hast einen Fehler gemacht. Das will sie damit irgendwie zum Ausdruck bringen. Sie sagt es nicht so direkt, aber indirekt. Wenn du hier gewesen wärst, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Und jetzt weiß ich, dass was du von Gott bitten magst, Gott dir geben wird. Jesus spricht zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tag.
Jesus sprach zu ihr:
Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit.
Glaubst du das?
Sie spricht zu ihm: Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Und als sie dies gesagt hatte, ging sie hin und rief heimlich ihre Schwester Maria und sagte: Der Lehrer ist da und ruft dich. Martha ist noch ganz voll von einer inneren Enttäuschung. Sie ist noch so voll von der inneren Enttäuschung, dass Jesus zu spät gekommen ist, und deshalb sagt sie: Wärest du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Das war die erste Reaktion. Es musste zuerst einmal nach außen dringen, was in der Martha drin war. In der Martha war eine große Enttäuschung über den Herrn da, und diese Enttäuschung musste einmal ausgesprochen werden. Und seht ihr, liebe Geschwister, das ist etwas ganz Wichtiges: Wenn wir über unseren Herrn enttäuscht sind, dann bitte sprecht diese Enttäuschung aus. Sagt eurem Herrn, dass ihr enttäuscht seid. Wenn wir im Alten Testament die Psalmen lesen, wenn wir den Propheten Jeremia lesen oder wie die Propheten alle heißen mögen, die haben auch ihren Unmut zum Ausdruck gebracht. Sie haben das auch hervorgebracht. Wer das alles abwürgt und sagt: Ich darf dem Herrn gar nichts Negatives sagen, ich darf ihn gar nie kritisieren, der drückt das, was eigentlich in der Seele drin ist, ganz weit nach unten, ins Unterbewusstsein, und da brodelt es so weiter vor sich hin und es kann gar nicht richtig verarbeitet werden. Es ist ganz enorm wichtig, dass das, was in uns drin ist, dass wir das aussprechen und dem Herrn sagen. Er kennt uns ja sowieso. Er weiß doch, dass wir manchmal wütend sind auf ihn. Oder glaubt ihr, ihr könntet das wirklich vor eurem Gott verbergen? Er kennt euer Herz durch und durch. Er kennt euch besser als ihr euch selber. Und ihr denkt, ihr könnt vor eurem Herrn etwas verbergen. Nein, sagt ihm alles. Und mit dem, dass ihr es ihm sagt, kann sich das Ganze auch entspannen, das Ganze kann sich lösen. Und jetzt machen auch die Propheten, währenddem sie ihre ganze Frustration aussprechen und dem Herrn sagen, blicken sie gleichzeitig auch auf ihn. Und das führt dann eben zur Heilung. Das ist so wichtig. Wir müssen gar nichts verbergen. Jeremia hat einmal zu Gott gesagt: Du hast mich betört und ich habe mich betören lassen. Quasi, du hast mir das schmackhaft gemacht, dir zu dienen, und jetzt bin ich auf das eingegangen, aber wenn ich jetzt zurückdenke, was das bedeutet hat in meinem Leben, was ich immer Gericht ankündigen musste meinem Volk Israel, und das Volk hat sich immer noch mehr verhärtet und es wurde immer noch schlimmer. Mein Dienst hatte eigentlich ja gar keinen Sinn. So dachte Jeremia. Und er hat dem Herrn auch gesagt: Also irgendwo bin ich bin nicht mehr zufrieden. Verflucht ist der Tag, an dem ich geboren wurde. Er spricht sogar solche Dinge aus. Auch Hiob. Ja, alles können wir unserem Gott sagen. Martha äußert ihre Empfindungen, und währenddem sie spricht, schaut sie auf den Herrn. Und währenddem sie auf den Herrn schaut, keimt in ihr eine neue Hoffnung. Also sie sagt: Wenn du da gewesen wärst, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Sie schaut ihn an, hat ihn vor Augen, und plötzlich merkt sie: Aha, da ist doch etwas da. Jetzt weiß ich aber, dass was du von Gott bitten magst, Gott dir geben wird. Plötzlich kommt sie irgendwie zur Ruhe. Plötzlich hat sie wieder Hoffnung, weil sie ihren Herrn angeschaut hat. Also wenn sich in uns Enttäuschung, Frustration, Unzufriedenheit breit macht, dann dürfen wir dem Herrn entgegengehen, ihm alles sagen, wir müssen nichts zurückhalten, aber wir sollen ihn anschauen, und wenn wir unseren Herrn anschauen, dann wächst neue Hoffnung in uns, seine Gegenwart belebt uns, und wir dürfen getrost und ruhig werden. Jesus spricht sogleich zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Jesus gibt Martha sofort eine wunderbare Verheißung. Martha denkt aber zuerst, der Herr will mich trösten und mich darauf hinweisen, dass es eine Auferstehung am letzten Tag gibt. Aber das weiß ich schon. Obwohl ich diese Hoffnung habe, ich bin trotzdem traurig, weil ich Lazarus hier auf Erden nicht mehr sehen werde. Ist ja klar. Und nun sagt Jesus, nicht einfach, wie wir das machen würden. Wir hätten vielleicht gesagt, nein, nein, Lazarus wird heute wieder auferstehen. Das hat er nicht gesagt. Er hat einfach die tiefgreifenden Worte gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du das? Auferstehung und Leben sind nicht einfach ein Vorgang und ein Zustand, sondern eine Person. Wir sehen hier, unser abendländisches Denken ist eigentlich komplett verkehrt. Wir empfinden das Leben als ein Zustand. Wer lebt, ist in einem Zustand. Und eine Auferstehung ist ein Vorgang. Die Bibel denkt ganz anders. Die Bibel sagt uns ganz klar, Leben ist eine Person. Und Auferstehung ist eine Person. Und so sehe ich zum Beispiel auch, dass der Tod eine Person ist. Natürlich ist der Tod auch ein Zustand, aber ist auch eine Person. Und wir müssen viel mehr in dieser Ebene denken. Und was bedeutet das ganz konkret, wenn Leben eine Person ist? Dann heißt doch das ganz konkret, alle, die mit dieser Person verbunden sind, sind auch mit dem Leben verbunden. Ganz egal, ob sie gestorben sind oder noch hier als schwache Menschen leben oder vielleicht schon im Jenseits leben. Das spielt dann gar keine Rolle. Wichtig ist die Verbindung mit der Person, die das Leben ist. Wirklich wesenhaftes Leben gibt es nur durch Christus und in Christus. Wir dürfen in Christus sein, das sagt uns Paulus. Das heißt, wir sind im Leben drin. Und Jesus Christus wohnt in meinem Herzen, das heißt, ich habe das Leben in mir drin. Das Leben schlechthin. Das dürfen wir haben. Jeder Versuch, außerhalb des Christus wesenhaftes Leben zu finden, wird unweigerlich scheitern, weil er derjenige ist, der allen das Leben gegeben hat. Und nur in Verbindung mit ihm ist dieses ewige Leben überhaupt möglich. Auch wenn es der Feind Gottes fertigbringen wird, die Auferstehung nachzuäffen. Und, ihr Lieben, ich bin ganz fest davon überzeugt, dass der Antichrist die Auferstehung nachäfft. Es gibt Hinweise in der Bibel, dass der Antichrist von den Toten aufersteht. Und dieses Wunder in der Endzeit wird die Menschen so tief beeindrucken, dass sie zu der Überzeugung kommen, das muss der Christus sein. Das muss der Messias sein. Er wird die Auferstehung nachäffen, indem er den Antichristen aus dem Tode auferwecken wird. So kann er doch nie eine Auferstehung bewirken, die bleibendes Leben vermittelt und in bleibendes Leben hineinführt, weil das nur in Christus Jesus möglich ist. Trotz Auferstehung wird der Antichrist im Feuersee landen und der Feuersee ist ja der zweite Tod. So ist auch wesenhafte Auferstehung an eine Person gebunden. Ja, sie ist eine Person. Und wer bei dieser Person oder besser in dieser Person ist, der ist auch in der Auferstehung und im Leben. Das ist das Entscheidende. Das allein ist das Entscheidende. Diese Aussage Jesu ist total zentral und bildet im Prinzip das Fundament des Glaubens. Und für mich ist es ergreifend, dass eine der zentralsten Botschaften des Evangeliums ausgerechnet an die Adresse von Martha gehen darf. Die Frau, die sich oft um Dinge gekümmert hat, die gar kein wesentliches Bedürfnis waren. Ausgerechnet diese Frau darf als erster Mensch hören, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wir haben heute Morgen gehört, wie der Herr die Martha kritisiert hat, weil sie sagt, ja, sag doch mal meiner Schwester, sie soll auch helfen. Und er dann sagt, sie hat das bessere Teil erwählt. Und jetzt ist Jesus da und sagt ihr als der ersten Person im Universum, ich bin die Auferstehung und das Leben. Sie darf ein wahrer geistlicher Schatz und ein Reichtum, darf sie hier in Empfang nehmen. Und ich bin ganz fest davon überzeugt, diesen Satz hat Martha ihr ganzes Leben nie mehr vergessen. Und währenddem Jesus das sagt, wird auch Martha ganz klar, nur der gesalbte Gottessohn kann sagen, ich bin die Auferstehung und das Leben. Sie glaubte, sie vertraute dem Herrn. Martha berichtet nun ihrer Schwester die Anwesenheit des Herrn, indem sie sagt, der Lehrer ist da und ruft dich. Die sagte sie so leise, dass die Juden, die bei ihr waren und sie trösteten, nicht hörten. Wir lesen weiter in Vers 29. Als jene es hörte, stand sie schnell auf und ging zu ihm. Jesus aber war noch nicht in das Dorf gekommen, sondern war an dem Ort, wo Martha ihm begegnet war. Als nun die Juden, die bei ihr im Hause waren und sie trösteten, sahen, dass Maria schnell aufstand und hinausging, folgten sie ihr, da sie meinten, sie gehe zur Gruft, um dort zu weinen. Als nun Maria dahin kam, wo Jesus war und ihn sah, fiel sie ihm zu Füßen und sprach zu ihm, Herr, wenn du hier gewesen wärst, so wäre mein Bruder nicht gestorben, wieder das Gleiche, wenn du doch, kennen wir das in unserem Leben, wenn du doch. Als nun Jesus sie weinen sah und die Juden weinen, die mit ihr gekommen waren, ergrimmte er im Geist und wurde erschüttert. Oder man kann auch übersetzen, er regte sich selbst und sprach, wo habt ihr ihn hingelegt? Sie sagen zu ihm, Herr, komm und sieh. Jesus weinte. Da sprachen die Juden, siehe, wie lieb er ihn gehabt hat. Sie dachten, aha, Jesus weint, weil er jetzt auch um Lazarus trauert. Er hatte einen anderen Grund. Ein zweites Mal kommt also der versteckte Vorwurf, nicht rechtzeitig da gewesen zu sein. Diesmal kommt der Vorwurf von der Frau, die das gute Teil gewählt hat. Der Vorwurf kommt von der Frau, die Jesus seinerzeit gerühmt hat. Und so sehen wir, das ist auch ein Geheimnis in unserem Leben, manchmal gibt es Gläubige, die sind irgendwie auf der Überholspur. Die machen einen ganz schnellen geistlichen Wachstum und andere bleiben irgendwie zurück. Und dann werden die zurückgeblieben werden, vielleicht korrigiert und denken, ja, mit mir sieht es wirklich schlechter aus. Und dann plötzlich machen die entsprechend einen ganz großen Sprung nach vorne, so wie hier Martha, die das plötzlich erkennen durfte und glauben durfte, dass Jesus die Auferstehung und das Leben ist. Ja, Jesus
reagiert bei Maria ganz anders als bei Martha. Er spricht nicht die wundervolle Botschaft aus, ich bin die Auferstehung und das Leben, wie er das bei Martha getan hat. Er ist einfach ergrimmt, im Geist erschüttert oder er hat sich erregt und sagt einfach, wo habt ihr ihn hingelegt? Und in diesem Zusammenhang interessiert mich besonders eine Frage. Wie sollen wir hier die Empfindungen des Herrn interpretieren? Ist Jesus im Geist ergrimmt, weil er über den Kleinglauben der Menschen enttäuscht ist? Ist er ergrimmt, weil sie ihm indirekt Vorwürfe gemacht haben? Ist er deshalb ergrimmt? Ist er deshalb erregt, weil sie ihm gesagt haben, wärst du doch hier gewesen? Ist er ergrimmt, weil er die große Trauer der Menschen sieht? Ist er ergrimmt und erschüttert, weil die Menschen Gott so wenig zutrauen? Weil für sie die Realität des Todes wesenhafter ist als die Realität des Lebens, respektive die Gegenwart des Lebens? Das Leben in Person ist gegenwärtig. Aber die Realität des Todes war für die Juden noch viel wesenhafter. Wenn sich Jesus über den Kleinglauben der Menschen geärgert hat, dann stellt sich weiter die Frage, ob er einfach zu hohe Erwartungen an die Menschen gehabt hat. Kann Jesus überhaupt zu hohe Erwartungen haben? Ist das überhaupt möglich? Ist es möglich, dass er die Geduld verliert, wenn er sagt, oh ungläubiges Geschlecht, bis wann soll ich bei euch sein, bis wann soll ich euch ertragen? Markus 9, 19. Hat hier Jesus die Geduld verloren? Vermutlich hat es unseren Herrn Jesus einfach geschmerzt und vielleicht auch ein Stück weit deprimiert, dass sich das Bewusstsein, Gott ist die einzige und wirkliche Realität, dass sich das Bewusstsein, dass das so wenig Fuß gefasst hat. Wisst ihr, wir sagen in unserem Glaubensleben auch, Gott ist die einzig wirkliche Realität. Alles, was Gott tun will, das tut er. Und ihm ist alles möglich, ihm ist gar nichts unmöglich. Und trotzdem sind wir Gläubige so, dass wir oft immer zuerst die irdischen Möglichkeiten abchecken. Wenn etwas passiert, dann überlegen wir zuerst, welche Medikamente soll ich nehmen? Zu welchem Arzt soll ich gehen? Was könnte ich dagegen unternehmen? Muss ich vielleicht mich anders ernähren? Und so weiter und so fort. Ich sag nichts gegen den Arzt. Ich sage auch nichts gegen die Medikamente. Die dürfen wir gebrauchen. Keine Frage. Aber unsere Haltung sollte eine andere sein. Wenn etwas da ist, das uns plagt, dann sollten wir zuerst zu ihm kommen. Ihn fragen. Und dann dürfen wir unter Umständen durchaus zum Arzt gehen, dürfen unter Umständen durchaus auch Medikamente einnehmen. Ich vergesse nie, wie mein Großvater mit Medikamenten umgegangen ist. Er hat auch Medikamente eingenommen. Wisst ihr, was er dann gemacht hat? Bevor er sie eingenommen hat, hat er sie gesegnet. Das ist eine andere Haltung. Nicht, ja, der Arzt hat jetzt gesagt, ich muss die Medikamente nehmen und dann wird es dann schon irgendwie helfen. Nein, auch die nehmen wir aus Gottes Hand, auch die segnen wir, genauso wie wir das Essen segnen. Das ist eine ganz andere Haltung, ein ganz anderes Denken. Gott ist die größte Realität, nicht unser Bankkonto und nicht unsere Versicherungen. Das hält nicht lange, das kann von einem Tag auf den anderen weg sein. Hiob ist das beste Beispiel dafür. Hiob hatte einen unglaublichen Reichtum. Er war bei den Menschen äußerst angesehen, hoch angesehen. Er hatte eine breite Abstützung in der Öffentlichkeit. Auch bei den Frommen war er wirklich top. In jedem Bereich war er top. Auch vor Gott war er top. Und trotzdem, sein absoluter Vorzug hat nicht dazu gedient, dass er nie in ein Unglück fällt.
Auch wenn wir ganz gottesfürchtig sind, auch wenn wir ganz reich sind, wenn alles stimmt in unserem Leben, das heißt noch lange nicht, dass wir einfach so schön durchs Leben gehen können ohne Probleme. Er alleine ist unsere Sicherheit. Mit ihm können wir Mauern überspringen. Jesus sagt an einer anderen Stelle, ich bin gekommen, Feuer auf die Erde zu werfen, und wie wünschte ich, es wäre schon angezündet. Jesus sehnte sich bereits nach etwas, das noch gar nicht da war, obwohl er wusste, dass es kommen würde. Jesus sehnte sich auch hier danach, dass sich das Bewusstsein, Gott ist die einzige Realität, endlich Fuß fasst. Das sollen die Menschen begreifen. Er ist die einzige Realität, nichts anderes. Einige aber von ihnen sagten, konnte dieser, der die Augen des Blinden öffnete, nicht machen, dass auch dieser nicht gestorben wäre? Das hat er hier gemacht. Also, er hätte ja wirklich schauen können, dass der Lazarus nicht stirbt. Wieder ein Vorwurf, indirekter Vorwurf. Jesus nun wieder im Innern erzürnt, kommt zur Gruft. Es war aber eine Höhle und ein Stein lag davor. Hier sehen wir wieder die ganz festen Vorstellungen der Menschen, was Jesus hätte tun sollen, aber offensichtlich hat es der Herr verpasst, denn jetzt ist es zu spät. Selbst für die gläubigen Juden war der eingetretene Tod eine unabänderliche Tatsache. Gegen dieses Faktum kann gar niemand etwas unternehmen. Das ist die größte Realität, die es gibt, der Tod. So denken viele Menschen, auch Gläubige. Wieder ist Jesus erzürnt. Warum nur wollen die Menschen Gott immer vorschreiben, was er zu tun hat und wie er es zu tun hat? Handelt Gott nicht so, wie es sich die Menschen vorstellen, dann machen sie ihm Vorwürfe. Ich hätte es besser gewusst, was richtig ist und was nicht. Ich hätte in meinem Leben vieles besser gemacht, denken manche Gläubige. Wie schon so oft wussten wir ganz genau, was Gott zu tun hat, und nur unsere Variante war die einzig gute. So naiv sind wir, so naiv denken wir. Warum nur hat unser Herr nicht so gehandelt? Warum ließ Gott einen guten Menschen sterben? Warum lässt er eine gute Sache sterben? Manchmal lässt Gott auch eine gute Sache sterben. Jesus spricht, nehmt den Stein weg. Die Schwester des Verstorbenen, Martha, spricht zu ihm, Herr, er riecht schon, denn er ist 4 Tage hier. Er stinkt schon. Jesus spricht zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubtest, so würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen? Wenn du vertrauen würdest? Sie nahmen nun den Stein weg. Jesus aber hob die Augen empor und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich aber wusste, dass du mich alle Zeit erhörst. Doch um der Volksmenge willen, die umhersteht, habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Wieder muss Jesus daran erinnern, dass durch den Glauben die Herrlichkeit und somit auch die Realität Gottes sichtbar wird. Nur wer glaubt, wer vertraut, der darf die Herrlichkeit Gottes sehen. Wenn wir unserem Vater im Himmel nicht vertrauen, werden wir seine Herrlichkeit nicht sehen. Wer die Herrlichkeit Gottes sehen will, der muss ihm vertrauen. Und er muss glauben allem, was geschrieben steht. Bevor Lazarus sich bewegen konnte, hat unser Herr Jesus bereits seinem Vater gedankt, dass er ihn erhört. Danken wir unserem Gott auch für Dinge, die er verheißen hat, die wir aber noch nicht sehen? Danken wir auch für diese Dinge. Danken wir dafür, dass er den Glauben in uns vollenden wird. Danken wir heute schon dafür. Danken wir, dass wir uns der Sünde für tot halten dürfen, auch wenn wir immer wieder noch sündigen. Dass wir versetzt sind in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Dass wir mit ihm gestorben und mit auferweckt sind.
dass uns alle Dinge zum Guten zusammenwirken. Vers 43. Und als er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus! Und der Verstorbene kam heraus, an Füßen und Händen mit Grabtüchern umwickelt, und sein Gesicht war mit einem Schweißtuch umbunden. Jesus spricht zu ihnen: Macht ihn frei und lasst ihn gehen. Viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was er getan hat, und glaubten an ihn. Sie glauben, weil sie etwas gesehen haben. Einige aber von ihnen gingen hin zu den Pharisäern und sagten ihnen, was Jesus getan hat. Wer kann dem Herrn widerstehen, wenn er ruft? Wenn er ruft, muss alles, was erstorben ist, aufstehen. Alles. Alles, was zu Tode gekommen ist, wird er einmal rufen und es wird auferstehen, ganz egal, wie stark etwas eingewickelt ist. Ob es von Tod und Satan eingewickelt ist, spielt gar keine Rolle. Auch alles, was in uns zu Tode gekommen ist, wird wieder auferstehen. Und ich denke hier nicht an den alten Menschen oder irgendwie an negative Dinge, die mit dem Herrn ein für allemal gekreuzigt sind, sondern an Dinge, die scheinbar abgestorben sind, aber der Herr wieder erwecken will. Da, wo wir die Hoffnung aufgegeben haben, von Gewohnheiten frei zu werden, die uns wie Leichentücher eingewickelt haben. Da, wo wir über scheinbar unveränderbare Dinge verzweifelt sind. Dort, wo die Hoffnung auf Hilfe ganz abgestorben ist. Da, wo wir uns selbst völlig aufgegeben haben, weil wir zur endgültigen Erkenntnis gekommen sind, dass wir es niemals schaffen werden, wie wir es uns vorgestellt haben, da wird er einschreiten und wird rufen und es wird auferstehen. Unser Herr wird uns dort abholen, wo wir zu Ende gekommen sind. Er hat in uns bereits das Leben gelegt und den Tod überwunden, so dass wir trotz allen Umwicklungen und allen Gebundenheiten und allen Leichentüchern aufstehen können. Unsere Grab- und Schweißtücher, die entfernen dann andere auf Geheiß unseres Herrn hin. Er ist die Auferstehung und das Leben. Ich will noch beten. Herr Jesus, wenn wir dich haben, dann haben wir die Auferstehung und das Leben. Dann haben wir alles. Paulus sagt: Mit Christus ist uns alles geschenkt. Alles. Einfach alles. Schenk du, dass wir das glauben können, dass wir in dir unendlich reich gemacht sind. Auch wenn wir noch uns im Leib der Niedrigkeit befinden, auch wenn wir täglich noch mit Schwachheiten zu kämpfen haben, wenn wir ans Ende unserer eigenen Kraft kommen, dann kommst du. Und wir freuen uns auf dein Wirken. Herr, wir sind gespannt, wie du alles lenkst. Und wir dürfen heute schon wissen, du machst alles wunderbar. Amen. Amen. Ja, vielleicht gibt es noch eine Frage, die jemand auf dem Herzen hat. Oder vielleicht ist alles klar.
Darf ich noch was fragen?
Ja.
Die gläubigen Menschen, die in Christus leben, werden auferstehen. Müssen die anderen Menschen, die in anderen Glauben leben, dann ohne diese Hoffnung sein, dass sie auferstehen werden? Die Buddhisten, die Shintoisten, die Hinduisten, wie wird das mit den Menschen weitergehen?
Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich möchte das aus meiner Sicht erklären. Jesus sagt, erzählt ja vom jüngsten Gericht, die Toten werden auferstehen und dann teilt er auf in solchen zu Rechten und in andere zu Linken. Zu denen zu Rechten sagt er, ihr habt mir zu essen gegeben, als mich hungerte. Ihr habt mich besucht, als ich krank war oder gefangen war. Ihr habt mich bekleidet, als ich nackt war. Und dann sagen diejenigen, Herr, wann haben wir das getan? Und dann sagt er, alles, was ihr an den meinen getan habt, habt ihr mir getan. Jetzt sagt er gleichzeitig zu denen auf der Linken genau das Gegenteil. Ihr habt mir nicht zu essen gegeben, als ich Hunger gehabt habe. Ihr habt mich nicht bekleidet, als ich nackt war. Und jetzt möchte ich die Frage stellen, die zu Rechten, die werden ja Schafe, als Schafe bezeichnet. Und die zu Linken werden als Böcke bezeichnet. Frage, sind die Schafe wir Gläubigen?
Nein.
Ja, sind das wir, was meinen Sie? Sind das wir Gläubigen?
Es ist die Antwort schon gegeben worden.
Ja, es ist wirklich so, warum können nicht wir das sein? Ganz einfach, wenn wir entrückt werden, erscheinen wir vor dem Herrn und dann die einfache Frage, wenn wir vor dem Herrn erscheinen nach der Entrückung, sind dann Böcke dabei? Nein, ganz sicher nicht. Das heißt, hier entsteht ein Gericht über eine andere Menschen, über andere Menschen. Denn Paulus sagt, wisset ihr nicht, dass ihr die Welt und Engel richten werden? Wir werden bei diesem Gericht, das hier Jesus beschreibt, werden wir mit Jesus auf dem Thron sitzen und Engel und Menschen richten. Also mit anderen Worten, hier wird die Menschheit, wenn ich das einmal so sagen darf, in zwei Gruppen eingeteilt. Und die Menschen werden nach dem beurteilt, wie sie sich gegenüber ihren Nächsten verhalten haben. Haben sie sich um den gekümmert, der Hunger hat? Haben sie sich um den gekümmert, der nackt war? Oder haben sie ein egoistisches Leben geführt und waren sie solche, die sich überhaupt nicht interessierten, wie es dem anderen geht? Denen es ganz egal war, wenn der nebendran verhungerte. Wie haben sie sich verhalten? Und nach diesen Kriterien kommen die einen, aus meiner Sicht, ins tausendjährige Reich und die anderen kommen in den Feuersee, ins Gericht. Weil sie eben nicht sich um den Nächsten gekümmert haben. Und jetzt im tausendjährigen Reich, das sind also nicht solche, die sich für Jesus entschieden haben, sondern das sind solche, die sich um den Nächsten gekümmert haben und ohne ihr Wissen damit auch dem Herrn einen Dienst gemacht haben. Und die kommen ins tausendjährige Reich und im tausendjährigen Reich wird Jesus sichtbar regieren mit uns. Und dann geht es darum, dass die Menschen, die im tausendjährigen Reich leben, die müssen sich dann auch für den Herrn Jesus entscheiden. Die müssen nämlich in die Stadt Jerusalem hinein und dort sich diesen Herrn näher kennenlernen, sich die neuen Gewänder schenken lassen, die Kleider der Gerechtigkeit, die man nur in Jesus Christus haben kann. Die müssen dann sich auch für den Herrn entscheiden. Wenn sie das nicht tun, dann werden sie sich von Jerusalem entfernen, immer mehr, im tausendjährigen Reich, und werden sich ansiedeln an den Enden der Erde. Und nach 1000 Jahren wird der Satan losgelassen und er wird die Menschen, die sich während des tausendjährigen Reiches nicht für den Herrn Jesus entschieden haben, die wird er verführen, so dass sie die heilige Stadt umzingeln. Und bevor es aber zum Kampf kommt, fällt ja Feuer vom Himmel und diese Menschen, die eben sich für den Feind entschieden haben, kommen dann in den Feuersee, in dieses Gericht.
Also ist mir ein Licht aufgegangen im Moment.
Ist ein Licht aufgegangen?
Ja. Das freut mich. Also um das Problem der Liebe und der Güte.
Ja. Ja, willst du noch etwas sagen?
Ich habe eine Frage, wahrscheinlich meine Frage dann hier schon gestreift, warum sind so viele Gotteskinder, egal was sie für Glaubensrichtungen glauben, ob das einer oder Liebenseller oder haben doch eine graue Form Sterbe, wo ich nach Hebräer 2 14 bis 16 heißt, wir brauchen nicht ein ganzes Leben in der Todesfurcht umhergehen. Aber ich treffe immer wieder viele Gläubige, liebe Gotteskinder, wo graue ich vorm Sterben. Ja. Warum das aus der Verkündigung oder warum ist das überhaupt da? Wenn man noch vertraut, dann ist die eigene Frage noch nicht sein.
Ja, also ich möchte hier vielleicht eine zwei Antworten geben darauf. Das erste: Wir wissen nicht, wie stark wir vor dem Tod noch von den Finsternismächten angefochten werden. Das wissen wir nicht. Unser Herr wurde auch angefochten vor dem Tod von den Finsternismächten in Gethsemane. Das ist das eine. Und das andere ist, dass es wirklich viele Gläubige gibt, die bis fast an ihr Lebensende denken, Gott wird mich nur annehmen, wenn ich ihn zu meinen Lebzeiten zufriedengestellt habe. Also quasi die Meinung, ich muss meinen Gott zufriedenstellen und nur wenn er mit mir zufrieden ist, dann wird er mich dann in Gnaden annehmen. Und das ist ein furchtbares gesetzliches Leistungsdenken, das kommt nicht von unserem Gott. Aber leider werden viele Gläubige von diesem Denken geplagt. Und wenn wir unseren Gott mit unseren Leistungen zufriedenstellen müssten, dann hätten wir absolut keine Heilsgewissheit. Absolut keine Heilsgewissheit. Und weil in Galater 2,16 steht, dass der Glaube Jesu Christi, sein Glaube in uns, der führt zur Rechtfertigung und dieser Glaube, sein Glaube in uns, schenkt uns die Gerechtigkeit Gottes. Das heißt mit anderen Worten, wenn ich vor meinem Herrn erscheine, dann gibt es nur eins: Herr Jesus, ich danke dir, dass du mir deine Gerechtigkeit geschenkt hast und darum darf ich vor dir erscheinen und beschehen. Etwas anderes gibt es nicht. Wenn ein Gläubiger meint, er könne mit seiner Leistung, die er hier verbracht hat, vor Gott bestehen, dann tut er mir leid. Es gibt keiner, nicht einer, der Gott zufriedenstellen könnte mit seinen eigenen Leistungen. Nicht einer, nicht einmal Paulus. Ich, elender Mensch, werde mich erretten vom Leib dieses Todes. Das gibt es gar nicht. Und die Gläubigen haben immer noch das Gefühl, ich muss mich anstrengen und irgendwie muss ich meinen Gott zufriedenstellen. Nein, nicht so. Er hat uns seine Gerechtigkeit geschenkt und aus der Freude heraus, dass er seine Gerechtigkeit geschenkt hat, dürfen wir die Liebe fließen lassen, dürfen wir Liebe verschenken, dürfen wir gute Werke tun und nicht um uns den Himmel zu verdienen. Das sollten die Gläubigen mal begreifen. Ja? Ja?
Blum hat gesagt, nun so hast du's.
Ja. Wir dürfen es uns einfach schenken lassen. Für viele ist es zu einfach. Viele denken, ich will doch auch noch was bringen. Und alle, die denken, ich will auch noch etwas bringen, die werden zerbrechen. Es geht nicht anders. Noch eine Frage? Gut.